Epigenetik bedeutet ja auch, es gibt nicht diese eine gesunde Ernährung, die für alle passt, sondern jeder braucht am Ende eine individuelle Ernährung. Nur weil etwas gesund ist, heißt es nicht, dass es gesund für jeden ist. Epigenetik ist jetzt eigentlich nur der Beleg dafür, dass eine gesunde Ernährung was auf unserem Körper macht.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode. Und heute geht es um den, ja, wohl wichtigsten Game Changer, nämlich Ernährung. Und diesmal nicht als Diät oder nicht als Verzicht, sondern als gezielte Steuerung der eigenen Biologie. Denn was du isst, entscheidet nicht nur darüber, wie du dich fühlst oder wie du schläfst oder auch, dass du klarer denken kannst, sondern auch, wie deine Gene aktiv werden, wie sie an- und abgeschaltet werden können. Das Stichwort ist hier Epigenetik. Und es zeigt sich, Gesundheit ist kein Zufall, sondern oft das Resultat täglicher Entscheidungen. Und dabei wollen wir auf dieses Thema genau schauen. Und ich habe mir eine Expertin auf dem Gebiet zu Rate gezogen und bin sehr froh, dass Alexandra Stech mit dabei ist. Alex, schön, dass du heute mit dabei bist.
Danke euch, dass ich mit dabei sein darf.
Alex, du bist Gründerin von EpiFood und ich glaube, das erklärt es dann schon relativ gut, warum wir heute darüber sprechen. Epi als der eine Teil von Epigenetik steckt schon mit drin und Ernährung. Ein Konzept, was du mit deiner Partnerin Felicitas Feitel schon 2014 gegründet hast und ihr hattet als Ziel, so habe ich es verstanden, Ernährung wirklich mal neu zu denken auf Basis der Epigenetik.
Exakt.
Gib uns da gerne mal einen Einblick. Also lass uns gleich mit diesem Begriff Epifood starten oder epigenetische Ernährung. Was macht es aus und wie hat das Ganze irgendwie für euch begonnen?
Also ich fange gleich damit an, wie hat es begonnen? Das war, wie gesagt, vor 10 Jahren. Und eigentlich hat es damit begonnen, dass wir ein Kochbuch schreiben wollten, aber nicht irgendwie just another Kochbuch, sondern es sollte schon irgendwie auch ein bisschen Gesundheitshintergrund haben, weil das uns beide damals schon beschäftigt hat. Und Feli hat damals ihre Bachelorarbeit geschrieben. Und zwar hat sie darüber einen Health Device geschrieben. Das würde man jetzt heute als Apple Watch kennen oder Whoop Band oder Oura. Und da ist sie auf die Epigenetik gestoßen. Und dann hat sie mir das gezeigt. Ich habe mich das auch eingelesen. Und ich habe das gelesen und dachte mir so einfach nur, wow, es macht einfach alles Sinn gerade, das, was ich lese, dass die Ernährung so einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit hat und dass wir damit auch dann mit unserer Gesundheit spielen können. Und unser erstes Kochbuch, ich muss jetzt nämlich dazu sagen, Epigenetik bedeutet ja auch, es gibt nicht diese eine gesunde Ernährung, die für alle passt, sondern jeder braucht am Ende eine individuelle Ernährung. Nur weil etwas gesund ist, heißt es nicht, dass es gesund für jeden ist. Beispiel Nüsse. Ich jahrelang Nüsse gegessen, wusste nicht, woher meine Akne kommt. Nüsse vertrage ich einfach nicht. Aber davor dachte ich immer, oh, sie sind so gesund, deswegen esse ich sie. Das ist natürlich dann ein langfristiger Prozess, bis man das auch selber herausfindet. Bestenfalls Ernährungstagebuch. Viele kennen sich da wahrscheinlich schon aus. Jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, gut, aber es gibt doch 11 oder mindestens 11 körperliche Bedürfnisse, die man mit der Ernährung beeinflussen kann. Also sowas wie Konzentration, Libido, Jugendlichkeit, Klassiker, Abnehmen, aber eben auch Muskelaufbau. Und da gehört aber dann natürlich nicht nur die Ernährung dazu, sondern ein Stück weit auch der Lebensstil. Also haben wir jedes Kapitel damit gestartet, dass wir ein paar Lebensstiltipps geben und dann eben auch meistens eine Tabelle, bei denen Nährstoffe enthalten sind, die dann eben einen positiven Einfluss auf das gewisse körperliche Bedürfnis haben können. Und darauf aufbauend haben wir dann Rezepte geschrieben. Also das ist dann quasi so unsere kleine Bibel gewesen, wie jeder jetzt so ein bisschen herausfinden kann, wie er sich etwas Gutes tun kann. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn Epigenetik? Da gibt's irgendwie das allereinfachste Beispiel und das sind eineiige Zwillinge. Eineiige Zwillinge haben exakt dieselbe DNS. Das macht sie ja gerade aus als eineiige Zwillinge. Aber im Alter haben sie potenziell verschiedene Krankheitsbilder. Der eine ist übergewichtig, der andere dünn oder zu dünn vielleicht sogar. Woran liegt das? Ja, das liegt zum einen daran, was haben sie für einen Beruf, was haben sie für einen Alltag, was haben sie für eine Luft, die sie einatmen. Vielleicht wohnt der eine in Australien, der andere in Deutschland. Aber was auch einen sehr, sehr großen Faktor einnimmt, ist eben die Ernährung. Weil das ist ja das, was wir unserem Körper zuführen und unser Körper daraus auch die Bausteine für seine Gesundheit nimmt. Ja, das war so dann die Idee. Anfangs war es noch ohne Kuhmilch, Weizenmehl und raffinierten Zucker. Aus dem Grund, weil es die am meisten industriell verarbeiteten Lebensmittel sind. Also jetzt nicht, weil per se Kuhmilch schlecht ist oder Weizen schlecht ist, sondern einfach, weil die Produkte, die man im Supermarkt bekommt, vor allem damals noch sehr hoch industriell waren. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben dann damals zum Beispiel Dinkel verwendet statt Weizen, weil Dinkel damals eben noch sehr öko war. Das hat man dann meistens nur im Bio-Supermarkt gefunden. Aber heutzutage denkt sich die Industrie natürlich, juhey, Dinkel wird als gesund dargestellt, na dann überzichten wir dort mal den Dinkel. Ich glaube, ich habe schon sehr viel gesagt. Du hast bestimmt noch ein paar Fragen.
Ich habe noch ganz viele Fragen. Aber lass uns bei diesem Epigenetik-Thema nochmal bleiben. Also wenn ich das richtig zusammenfasse, die Gene, unsere Hardware, die wir mitbekommen, die auch unter den Menschen relativ ähnlich sind. Aber dieses Beispiel mit den eineiigen Zwillingen macht es, glaube ich, nochmal anschaulicher. Und die Umwelt formt, wie die Gene abgespielt werden. Das ist dann letztendlich Epigenetik. Und dann hast du einen ganz wichtigen Punkt gesagt, Ernährung, weil das ist das, dem wir uns täglich quasi aussetzen. Das heißt, wir können Ernährung auf der einen Seite als positiven Aspekt sehen, nämlich quasi Gene auch darüber steuern zu können. Da will ich auch gleich nochmal mit dir drauf eingehen. Dann aber, und da würde ich jetzt gerne einmal drauf schauen, was so die großen Probleme sind. Du hast gerade schon so ein paar Sachen angesprochen, Kuhmilch und Weizen und Industriezucker. Aber wo würdest du aktuell, also auch mit der Erfahrung der letzten oder der letzten Dekade, eher sagen, was sind die Probleme in der heutigen Ernährung ganz konkret? Also wenn es nicht mehr Industriezucker ist oder vielleicht doch noch, oder gib uns da gerne mal einen Einblick.
Also es ist ja ganz oft so, dass es schnell gehen muss. Wir leben im Zeitalter, wo alles schnell gehen muss. Wir haben Stress und wir sind zusätzlich auch noch reizüberflutet. Das heißt also, wir gehen gestresst in den Supermarkt, dann werden wir auch noch reizüberflutet. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, was will unser Körper eigentlich? Stichwort intuitive Ernährung. Und dann kommt das nächste auch noch, die ganzen Marketinglügen. Nur weil es grün ist und vegan draufsteht, heißt nicht, dass es gesund ist. Aber dadurch, dass es schnell gehen muss, greifen wir da mal schnell rein. Dann ist es mal der Snack zwischendurch. Wir kommen gar nicht zur Ruhe. Wir können gar nicht richtig wieder genießen. Also man muss mal überlegen, wenn man im Job ist, wann hat man sich denn das letzte Mal so richtig entspannt hingesetzt und hat sich entspannt nur aufs Essen konzentriert? Also komplett ohne Handy, komplett ohne irgendwelche Business-Gedanken, sondern sich einfach darauf konzentriert, was liegt denn da jetzt auf meinem Teller, so dass ich meinen Körper auch darauf vorbereiten kann. Dann natürlich auch, es ist einfach das soziale Umfeld. Dünn gilt gleich als gesund. Die Leute möchten dünn sein, weil das ja auch auf den sozialen Medien so propagiert wird. Nur dann kannst du gesund sein. Und die meisten vergessen einfach, dass das Wunschgewicht nicht gleich das Wohlfühlgewicht ist. Jeder Körper ist anders. Das heißt also, der eine sieht halt in den Augen eines anderen etwas mobbliger aus, aber das ist einfach das perfekte Gewicht für denjenigen, damit er sich vor Krankheiten wehren kann, damit der Zyklus ganz normal bleibt, damit einfach eine vollumfängliche Gesundheit vorhanden ist. Und dann, was ich auch immer sage, wenn mich jemand fragt, wie kann ich denn jetzt ganz einfach schon mal mich gesünder ernähren? Wir essen viel zu wenig Bitterstoffe. Bitterstoffe sind in der modernen Ernährung fast nicht mehr vorhanden. Es soll einfach nur lecker schmecken und das ist meistens süß oder das gewisse Verhältnis aus salzig und süß. Aber bitter kommt da meistens gar nicht mehr vor. Da dann einfach mal irgendwie wieder mal ein bisschen bittere Salate integrieren. Radicchio, Chicorée oder Artischocken. Und wir haben eine viel zu entzündungsfördernde Ernährung. Liegt auch einfach an den Convenience-Produkten. Wenn man sich da mal anschaut, was da tatsächlich drin sind, welche Öle verwendet werden, dann sind es meistens die Omega-6-haltigen Öle und weniger die Omega-3-haltigen Öle. Ich glaube, es wird auch sehr selten hochwertiges Olivenöl in den Produkten verwendet. Und da ist halt dann auch einfach der erste Tipp, versuch mal ein bisschen mehr Omega-3-Öle in den Alltag zu integrieren. Die werden ja ganz oft als Supplements betitelt. Ich persönlich betitel sie ehrlicherweise als Lebensmittel. Wenn man mal in die nordischen Länder geht, da steht da auf dem Frühstücksbuffet eine Flasche Omega-3-Öl. So, und dann halt in der langen Sicht natürlich auch die Omega-6-Öle beziehungsweise die entzündungsfördernden Lebensmittel reduzieren.
Das heißt, ich sag mal, eine pro-entzündliche Ernährung, da gibt es ja verschiedene Faktoren. Da würde ich aber den Industriezucker unter Umständen, spielt sicherlich auch eine Rolle mit dabei. Definitiv. Hohe Fettmengen, hohe Kaloriendichten, das sind so diese Klassiker, hohe Mahlzeitenfrequenz. Wenn du mal epigenetische Ernährung, also wie wir unser Gen abspielen, beeinflussen können. Ich verstehe absolut und bin auch ganz bei dir. Es ist immer individuell. Ja, das heißt, für jeden gibt es nochmal separate Dinge, auf die man vielleicht besonders achten musste. Aber gibt es ein paar Grundprinzipien, wenn du über epigenetische Ernährung sprichst? Also was sind die Dinge, wo vielleicht doch alle einen Vorteil von haben können?
Nährstoffe, Nährstoffe, Nährstoffe. Deine Ernährung muss einfach nährstoffreich sein. Wenn man im Laufe des Tages, man geht ja mal davon aus, 2000 Kalorien, die man so am Tag zu sich nehmen sollte, ist jetzt nur der Durchschnitt, und man sich da mal anschaut, beziehungsweise wenn man mal anfängt zu tracken, was man so über den Tag hinweg isst und wie schwer es eigentlich ist, Nährstoffhaushalt richtig adäquat zu decken, dann sollte eigentlich jedem bewusst sein, dass man da nochmal einen besonderen Fokus drauf legen sollte, wirklich jede Mahlzeit mit ausreichend Nährstoffen zu decken. Keinen Makronährstoffverzicht. Also es sollten wirklich alle Makronährstoffe, also Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette abgedeckt werden. Dann natürlich Obst und Gemüse für die ganz ganzen sekundären Pflanzenstoffe und so weiter, die jeder braucht. Also es ist eigentlich, was wir alle gemein haben sollten, ist eine nährstoffreiche Ernährung, weil das sind, wie gesagt, die Bausteine, die unser Körper braucht. Und eben, ich nenne es jetzt mal, toxische Stoffe zu vermeiden, weil man sagt ja auch immer bei der Epigenetik, wir haben unseren Genstrang und die Epigenetik sorgt dafür, dass gewisse Stellen an- und ausgeschaltet werden. Das heißt jetzt also, es kann sein, jemand hat ein Krebsgen, also ein toxischer Lebensstil, dementsprechend auch die Ernährung kann eben diese Gene anschalten, in Anführungszeichen. Ist jetzt auch sehr stark vereinfacht erklärt. Oder eben, wenn wir eine nährstoffreiche, entzündungshemmende Ernährung haben, bestenfalls auch sekundäre Pflanzenstoffe oder gewisse Stoffe aufnehmen, die das eben positiv beeinflussen kann, können dieses Gen auch abschalten. Und das ist jetzt vielleicht auch für viele, die jetzt denken, okay, da geht's jetzt nur um mich. Das hat auch was mit den kommenden Generationen zu tun, weil so können wir dann auch unser Erbgut weitergeben, so an- und ausgeschaltet, was ja dann im Endeffekt auch für vor allem Schwangere oder Leute, die eben Kinder bekommen wollen, sehr wichtig ist. Denn das fängt schon 3 Monate vorher an, dass sich das in unserem Körper umwandelt und dann auch genauso weitergegeben wird.
Das heißt, ich kann mit einer epigenetischen Ernährung im Prinzip, ja, also dieses An- und Abschalten finde ich immer, das ist ein schönes Bild. Also wenn wir sagen Gene als Hardware, dann ist die Epigenetik die Software, die Gene werden an- und ausgeschaltet, sie werden abgespielt. Das funktioniert bei einem selbst und dann hast du einen wichtigen Punkt gesagt, auch für die nächste Generation. Das war ja auch lange, glaube ich, in der Zeit, bevor Epigenetik so als Thema auch bekannter wurde, mehr Untersuchungen dazu durchgeführt worden, eher so die Vorstellung, okay, die Gene sind festgeschrieben und das funktioniert dann so. Aber wir haben diese Beeinflussung bei uns selbst, was relativ viel Sinn macht. Jedes Eiweiß, jedes Hormon, jedes Enzym, was produziert wird, hängt natürlich damit zusammen, was kommt rein, was benötige ich unter Umständen mehr. Aber eben auch dieser Generationensprung, beziehungsweise intrauterin, also schwangere Frauen beispielsweise, die quasi für ihr eigenes Baby oder heranwachsendes Baby mit der Ernährung eine positive Beeinflussung nehmen können.
Ja, positive Beeinflussung, genau. Und es gibt ja auch dieses Beispiel der, in Anführungszeichen, negativen Beeinflussung. Es gab ja mal eine Hungerszeit und da hat man dann ein bisschen aufgezeichnet, wie das so ist mit den Kindern, die in der Zeit geboren wurden. Und viele dieser Kinder, die in dieser Hungerszeit geboren wurden, beziehungsweise das, wo die Mütter wenig nährstoffreiche Ernährung zu sich nehmen konnten, beziehungsweise einfach nur wenig Essen hatten, im späteren Alter sich mit dieser Überflutung und Reizüberflutung sehr, sehr schwer tun und potenziell dann an Diabetes leiden. Also es hat irgendwie immer einen Einfluss und wir wollen ihn natürlich, dadurch, dass wir aktiv entscheiden können in der heutigen Zeit, es so positiv wie möglich beeinflussen. Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast und ich habe das ja vorhin erzählt mit dem, ich habe über Epigenetik gelesen und es hat für mich alles einen Sinn ergeben. Ich bin so das beste Beispiel für, ach, das sind deine Gene, das ist halt so. So, ich war als Kind übergewichtig und ich bin zum Arzt und natürlich machen sich die Eltern Sorgen. Ja, unser Kind ist übergewichtig, was können wir denn machen? Und der Arzt sagt immer, naja, das sind die Gene. Ich hatte Akne und da hieß es auch immer, ja, das sind die Gene. Also ich wurde immer damit abgespeist, das sind die Gene. So, ich bin dann tatsächlich leider negativ in eine Essstörung reingeraten. Ja, da gab es nichts mehr von Übergewicht und ich dachte mir, was haben die denn da alle gesagt? So, ich habe meine Haut wieder unter Kontrolle bekommen. Das waren auch nicht die Gene, sondern das waren einfach, es waren so diese Randeinflüsse, die für mich nicht gesund waren. Jetzt ist natürlich, das ist jetzt ein abschreckendes Beispiel gewesen mit der Essstörung, aber das liegt auch daran, dass eben mein Vater übergewichtig war. Deswegen hieß es auch immer, das sind die Gene. Und er hat jede Diät durchgemacht, die es gibt. Ich dementsprechend auch. Und es sind extreme Diäten gewesen. Und Epifood war dann tatsächlich so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so meine Heilung, wieder ein gesundes Verhältnis zu einer wirklich vollumfänglich gesunden Ernährung zu schaffen.
Nährstoffreich hast du gesagt, Vielfalt würde ich jetzt das auch nochmal anders benennen, also unterschiedliche Lebensmittel zu essen, was unsere Gene positiv beeinflussen kann. Es ist nicht so simpel, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man sagt, ich gebe einen Nährstoff rein und dann wird dieses Gen abgeschaltet oder dieses angeschaltet, so ist es nicht zu verstehen, sondern es ist die Abdeckung und die Kontinuität wahrscheinlich.
Exakt. Epifood bedeutet jetzt nicht, Brokkoli ist ein Epifood, deswegen esse ich jetzt nur ganz viel Brokkoli und dann bin ich gesund. Nein, das ist Mumpitz. Vor allem, ich glaube, da gibt es ein sehr gutes Beispiel mit grünem Tee. Grüner Tee wird ja als sehr entzündungshemmend propagiert, aber zu viel von Matcha, grüner Tee, kann auch toxisch wirken. Da ist nämlich ein Stoff enthalten, der eben diese entzündungshemmende Wirkung hat. Aber wenn der zu viel konsumiert wird, dann hat das natürlich wieder eine gegenspielige Wirkung. Und so ist es eigentlich bei fast allen Lebensmitteln. Gut, ich glaube, niemand kann zu viel Brokkoli essen. Ich hoffe es mal, weil irgendwann ist er einem auch echt drüber. Aber es geht natürlich um die Vielfalt und um das Bunte, um die Abwechslung. Man sagt ja auch, dass man, ich glaube, es sind pro Woche ungefähr 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel zu sich nehmen sollte, weil das ja auch das Darmmikrobiom positiv beeinflusst.
Positiv auf die Diversität.
Exakt.
Ne? Also das heißt, die Vielfalt des Mikrobioms wird mit 30 unterschiedlichen pflanzlichen, im besten Falle natürlich gewachsenen, also nicht aus Monokultur gezogenen Lebensmitteln positiv beeinflusst. Nährboden für die Darmbakterien, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Über den Darm möchte ich auf jeden Fall mit dir auch sprechen. Lass uns einmal ganz kurz da dran bleiben. Was sind die Chancen einer epigenetischen Ernährung? Also wenn man so ein paar Eckpunkte und wie wir das praktisch umsetzen, gucken wir natürlich auch noch drauf. Aber was sind die Chancen? Also was kann passieren, wenn man wirklich epigenetisch isst? Was sind Dinge, du hast dein eigenes Beispiel schon genannt, aber bei euch auch Kundinnen und Kunden, was wisst ihr oder was sind die Erkenntnisse, die ihr schon sammeln konntet?
Da möchte ich jetzt erstmal eins vorwegnehmen, weil ich glaube, die meiste Frage, die uns gestellt wird, ist, wie kann ich mich denn jetzt epigenetisch ernähren? Ich mich selbst. Es gibt ja ganz viele verschiedene Tests. Man muss jetzt dazu sagen, schwierig. Man sollte sich da nicht versteifen drauf, denn es gehört ja sehr viel mehr dazu. Es gehört ja auch der Stress dazu, ob wir gerade gestresst sind, ob wir einen stressigen Beruf haben, den wir ja nicht beeinflussen können, leider. Aktiv ja nur die Ernährung. Und ich muss da auch echt immer wieder sagen, bitte fang einfach mal ein Ernährungstagebuch an. Das ist so nervig, es auch sein mag. Es ist so aufschlussreich, um zu erkennen, was tut mir jetzt gut, was tut mir nicht gut. Ich glaube, ich hatte mal einen Freund, der hat dann auch angefangen, sich gesund zu ernähren. Und der meinte dann so nach 2 Wochen, er so, wow, ich wusste gar nicht, dass das unnormal ist, dass man Bauchschmerzen nach einem Cappuccino hat. Und ich so, hä, was meinst du? Er so, ja, er verträgt einfach keine Milch. Und das ist ihm aber nicht aufgefallen, weil er immer dachte, es ist normal, dass man sich so wahnsinnig voll fühlt nach einem Cappuccino. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, erstmal sich selbst auch zu verstehen. Aber wenn man schon mal anfängt, eben auf gewisse Sachen zu verzichten, die Konservierungsstoffe, Zucker weitestgehend, dann eben Convenience-Produkte, Fertigprodukte und so weiter, dann fangen wir natürlich an, automatisch gesündere Produkte in unseren Alltag zu integrieren. Und dann kann es auch anfangen, chronische Entzündungen, die wir nicht spüren, dass sie leicht zurückgehen. Und das macht schon mal einen enormen Unterschied. Unser Stoffwechsel reagiert anders. Wir fühlen uns vielleicht erstmal energiereicher. Bauchschmerzen verschwinden. Die Stimmung wird dementsprechend besser. Unsere Verdauung wird besser. Das ist jetzt allerdings sehr weitsichtig oder langfristig gedacht, denn kurzsichtig muss man auch erstmal obacht. Es kann sein, dass man erstmal Bauchschmerzen hat oder sich nicht wohlfühlt, weil unser Körper ist ja natürlich auch ein Gewohnheitstier. Und wenn er jetzt sowas wie Rohkost und Hülsenfrüchte noch nicht kennt, dann wird er auch nicht direkt damit umgehen können. Das heißt, da ist halt auch echt ein bisschen Vorsicht sollte man geben, was jetzt die Menge der Produkte angeht, die man zu sich führt. Also nur weil es jetzt fermentiert ist, ist gesund, sollte ich nicht ein Glas fermentiertes essen, sondern langsam anfangen, einfach mal ein Gäbelchen mit auf den Teller geben. Hülsenfrüchte genauso, einfach ganz sanft anfangen, wenig und dann mit der Zeit steigern. Und dann wird man definitiv merken, dass es einem besser geht. Die Leistung ist besser, die Stimmung ist besser, man hat viel mehr Energie. Man hat nicht mehr so ein Mittagstief, vor allem ganz wichtig, man hat nicht mehr diese Heißhungerattacken, unter der sehr viele leiden. Und das macht einfach sehr viel aus, was den Stoffwechsel und auch die Hormone angeht.
Im Ursprung, also so wie ich euch auch, ich kenne euch schon eine ganze lange Weile, da ist das Thema, du hast es eben eingangs auch schon gesagt, Weizen, Industriezucker und Kuhmilch. Das war oder ist etwas, was per se eher rausgefallen ist. Ist das nach wie vor noch so? Habt ihr da irgendwie neue Erkenntnisse oder hat sich das verändert?
Also Zucker hat sich nicht verändert, denn Zucker ist nach wie vor einfach meines Erachtens nach die weitverbreitetste Droge. Ich selber war auch mal zuckersüchtig und was das mit dem Körper macht, ist nicht schön. Deswegen ist Zucker ist und bleibt ein Genussmittel. Zucker sollte immer wie Alkohol betrachtet werden. Wenn man es als Gewürz verwendet, all good. Klar, ein bisschen Zucker oder was ein bisschen Süße kann man ja auch anders wählen mit Früchten und so weiter in etwas Salzigen. Das hebt einfach die Aromen, gleicht das nochmal aus. Das ist fair enough, aber Zucker im Sinne von hier mal schnell einen Riegel zwischendurch reinpfeffern, wo wirklich 10 verschiedene Zuckersorten drin sind, nein, ist nach wie vor No-Go. Kuhmilchprodukte, wer sie verträgt, gerne. Achte darauf, dass die Qualität super ist. Demeter, Braunglas oder bestenfalls hast du einen Bauer von nebenan. Obacht bei Rohmilch. kann natürlich auch Bakterien und Co. enthalten. Ist jetzt nicht für Leute gedacht, die eh schon ein schwaches Immunsystem haben oder schwanger sind. Weizen ist am Ende des Tages, ist es ein Kohlenhydrat. Hast du eine gute Quelle an Weizen? Do it, ist es. Aber achte darauf einfach, dass es hochwertig qualitativ ist. Wieder bestenfalls von Bauern nebenan oder von jemandem, den man kennt. Gibt's ja auch online mittlerweile wirklich super Bauern, die man da kontaktieren kann. Aber industriell hergestellte Produkte meiden. Ist egal, ob es Dinkel ist oder Weizen. Meiden. Industriell hergestellt macht keinen Sinn. Sind oftmals auch Konservierungsstoffe enthalten und so weiter. Die braucht der Körper nicht. Ich persönlich habe für mich tatsächlich rausgefunden, dass ich gar kein Gluten vertrage, seitdem ich auf Weizen verzichte. Also ich habe dann auch nach und nach immer mehr gemerkt, so, okay, Gluten ist einfach nichts für mich. Und deswegen esse ich es nicht. Aber nur weil ich kein Gluten vertrage, heißt es nicht, dass es gesund ist, glutenfrei sich zu ernähren.
Lass uns da trotzdem dran bleiben, weil was hat Gluten bei dir ausgewirkt?
Tatsächlich Verdauung. Ganz stark. Ja. Ich bekomme Aften im Mund. Das Problem ist, also ich persönlich gehe davon aus, dass es potenziell Zöliakie sein könnte, kann ich aber nicht testen, weil das kannst du im Blut nur nachweisen, wenn du über einen längeren Zeitraum sehr, sehr viel Gluten gegessen hast. Und das mache ich nicht. Mir geht es einfach schlecht. Ich habe erst vor kurzem habe ich es wieder versucht, weil ich tatsächlich es geschafft habe, das ist jetzt eine Side Note, mit Kollagen. Hätte ich nicht gedacht, aber ich habe den Rat bekommen, mal Kollagen auszuprobieren, was die Bauchschmerzen und so weiter angeht, wenn es um Kuhmilch und Gluten geht. Habe ich tatsächlich geschafft, das damit ein bisschen besser unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich bin dann 3 Tage später richtig krank gewesen. Also es ist wie eine Erkältung. Mich zerbröselt es richtig.
Wir wissen heute, glaube ich, schon ausreichend, dass Gluten, auch wenn, und das, die Einschätzung, die, dass man sagt, okay, Gluten nur nicht verwenden, wenn man Glutenunverträglichkeit hat, dass hohe Mengen Gluten immer auch den Darm mit beeinflussen, auch bei Gesunden, in Anführungsstrichen, was auch immer das dann genau bedeuten würde. Aber lass uns bei dem Thema Darm, Verdauung, Darmgesundheit und auch Stimmung einmal bleiben. Gerade aus einer epigenetischen Perspektive oder einer epigenetischen Ernährung. Welche Rolle spielt der Darm in Bezug auf unsere Stimmung, Konzentration, auch auf mentale Gesundheit?
Man sagt ja auch, ich bin mir nicht sicher, ob der Spruch jetzt richtig ist, aber ich sage immer, im Darm liegt der Tod. Wenn der Darm nicht funktioniert, dann können wir nämlich Nährstoffe nicht aufnehmen. Die Verdauung ist nicht mehr schön. Und ich glaube, das Erste ist eigentlich schon das Ausschlaggebendste. Wenn wir die Nährstoffe nicht aufnehmen, dann fehlen uns die Bausteine für unsere Gesundheit. Also wenn im Darm etwas nicht funktioniert, ist die lange Leitung, dass es auch an anderen Körperstellen irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich glaube, die meisten dann immer die B-Vitamine, weil sie für die Nervenleitung sehr wichtig sind. Aber am Ende des Tages sind es alle Nährstoffe, wenn wir die nicht richtig aufnehmen können, dass wir da irgendwo einen Mangel entwickeln. Deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass man auch tatsächlich beim Darm anfängt, wenn man an eine gesunde Ernährung denkt. Weil was nützt es ein, wenn man draufhaut, aber der Darm nicht mehr richtig funktioniert? Also man sollte da wirklich auch so einen Fokus drauflegen anfangs. Allerdings muss ich auch sagen, ja, Fokus Darmgesundheit, weil das so die erste Anlaufstelle ist. Aber man darf seine Leber auch nicht vergessen, weil da geht's halt als nächstes hin. Und wenn wir die überlasten, ist auch nicht schön. Das heißt also, wenn wir der Meinung sind, wir nehmen jetzt hier jegliche Probiotika und Nährstoffe ein, die angeblich gut für die Darmgesundheit sind, ist auch nicht richtig gedacht. Also hier weitsichtiger denken und tatsächlich an den Kern gehen und bei der Ernährung was ändern. Wie wir schon gesagt haben, bunt essen. Und weil du das eben mit Weizen jetzt angesprochen hast, was auch immer der gesunde Weizen ausmacht. Viele denken immer, dass Weizen so das Hauptnahrungsmittel ist. Und ich finde, wenn man sich mal glutenfrei ernährt, merkt man eigentlich erst, was es für tolle Kohlenhydrat-Alternativen gibt. So in Deutschland ist halt Weizen, Brot, Nudeln, so all das, was halt die ganzen Kohlenhydrate hergibt. Aber es gibt ja so viel mehr. Amaranth, Reis, Buchweizen, Roggen, all die anderen Kohlenhydrate, die ja wiederum das Bunte in unser Darm reinbringen. Also wirklich, es ist ja gar nicht schwer, nur wenn man sagt, man verzichtet es auf gewisse Sachen. Man kann ja so viel mehr Vielfalt reinbringen. Und genau diese Vielfalt ist ja der Punkt auch für unser Darmmikrobiom, wieder da ein bisschen die Diversität reinzubringen, die wir ja auch brauchen, um zu funktionieren. Ja.
Ich glaube, wenn wir es wirklich auch mal evolutionär betrachten, so mit dem Beginn der landwirtschaftlichen Revolution vor 30.000 Jahren ist genau das nämlich passiert. Wir haben die Vielfalt erstmal verloren und ein Großteil der Gesellschaften, der Populationen und bis heute ernährt sich von einigen wenigen ausgewählten, insbesondere Getreidesorten und dann regional nochmal im Unterschied. Und die Vielfalt geht verloren. Damit wird zwar prinzipiell erstmal Energie mit abgedeckt, aber die Mikronährstoffdichte fehlt und das definitiv auf Kosten der Gesundheit. Und das, wenn wir weiter zurückgehen in eine vor landwirtschaftlicher Revolution. Das heißt nicht, dass früher alles besser war, aber wir uns natürlich entwickelt haben mit einer vielfältigen Ernährung und unsere Gene dementsprechend auch darauf reagieren können, sich anzuschalten, sich abzuschalten und dementsprechend unsere Gesundheit positiv mit zu beeinflussen. Epigenetische Ernährung und Beeinflussung des Darmmikrobioms, Beeinflussung der Darmwand, des Immunsystems im Darm. Was kann ich konkret tun? Was kann ich konkret essen? Wir haben eben schon über Vielfalt im Sinne von gut für die Diversität des Darmmikrobioms gesprochen. Aber was gibt es noch, wo du den Fokus drauf lenken würdest, gerade jetzt so für den Einstieg, bevor man sagt, ich stelle vielleicht alles konkret um?
Zucker? Weitestgehend reduzieren. Ich glaube, das ist Punkt A, weil das nicht nur für die Darmgesundheit wichtig ist, sondern einfach auch für den Geist, da mal wieder loszulassen. Fermentiertes wird ja sehr oft genannt. Einfach da aber langsam starten. Wichtig bei Fermentierten, jetzt nicht denken, ich nehme den Sauerkraut aus der Dose, sondern das ist im Kühlregal. Da gibt es mittlerweile wirklich auch in günstigen Supermärkten tolle Alternativen. Und hier aber wirklich auch langsam starten. Dann, was wir schon vorhin gesagt haben, mal anfangen, bunt einzukaufen. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wie alltagstauglich das ist, jeden Tag zu kochen. Ja. Aber so bunt es geht, seine Lebensmittel zu wählen. Es gibt ja mittlerweile eben auch coole Alternativen, dass man jetzt nicht selber kochen muss, aber da eben auch schauen, dass es nährstoffreich ist, viel Obst und Gemüse enthalten ist. Sich jetzt nicht unbedingt Fleisch, weil wir das noch gar nicht so genannt haben, aber Fleisch und Fisch bedeutet, ist auch integriert bei einer epigenetischen Ernährung, weil es gibt einfach Leute, die können das Protein aus Fleisch besser aufnehmen als jetzt aus pflanzlichen Produkten oder die brauchen einfach gewisse Nährstoffe, die im Fleisch enthalten sind, die man besser aufnehmen kann und andere eben nicht. Man sagt ja, ich stelle es jetzt sehr stark in Anführungszeichen, dass Vegetarier-Gen, die auch kein Problem mit B12 und so weiter haben, obwohl sie sich ohne Fleisch ernähren. Also das gibt's auch. Aber um nochmal zurückzukommen auf die darmgesunde Ernährung, eben diese Vielfalt wieder einzubringen. Und ich persönlich bin Fan von Essenspausen, dass man einfach sagt, so zwischen den Mahlzeiten Pausen, nicht zwischendrin snacken, das wirklich mal unterlassen und auch mal darauf achten, habe ich eigentlich Hunger oder habe ich vielleicht sogar Durst? Also wirklich auch darauf achten, regelmäßig zu trinken. Wasser natürlich. Klar, wer jetzt ein bisschen Geschmack drin haben will, kann auch Tee trinken. Ich bin trotzdem weiterhin Fan von Wasser. Also auch mal die ganzen Softdrinks und so weiter streichen und vielleicht auch den Zucker im Kaffee streichen. Und Hülsenfrüchte und so weiter wieder einbauen. Aber hier auch wieder langsam. Weil Hülsenfrüchte sind auch etwas, was total in der modernen Ernährung weg ist. So früher gab es halt einmal den Hülsenfrüchte-Eintopf. Aber die Leute tun sich eben schwer, weil der Körper sich natürlich angepasst hat. Der wird ja auch faul am Ende des Tages mit der Zeit. Und da einfach wieder schauen, das öfters zu integrieren. Und was ich vorhin schon genannt habe, aber das ist jetzt natürlich auch, kann auch reiner Zufall sein. Aber es gibt... Also es wird gesagt, dass Kollagen die Darmschleimhaut positiv beeinflussen kann bzw. stärken kann. Kollagen ist aber auch im Bone Broth, also in einer Knochenbrühe enthalten. Also das kann man, wenn man Knochen lange einkocht und dann, wenn man es sieht, wenn es abkühlt und es geliert, das ist dann sozusagen auch das Kollagen. Ich persönlich habe es versucht, weil es mich interessiert hat, weil es ja ein enormer Hype ist. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich gemerkt, dass es mir gut tut. Kollagen, ich nehme es tatsächlich täglich, ich rühre es in meine Getränke rein.
Aber du hast es verwendet als Supplement, als Präparat. Das heißt wahrscheinlich ein neutralisiertes Kollagen, das heißt also chemisch oder physikalisch zerkleinert. Das heißt, ich habe wirklich die kleineren Peptidstrukturen, dann die Aminosäuren Glycin, Prolin, Prolin, Hydroxyprolin. Und das als Nährstoff für den Darm macht durchaus Sinn. Ja, das ist definitiv eine sinnvolle Ergänzung. Knochenbrühe hast du aber nicht täglich mit auf dem Speiseplan bei dir.
Ich gar nicht. Also wirklich seltenst. Okay. Weil mein Körper ist Fleischesser, mein Geist nicht. Deswegen esse ich leider für das, was ich eigentlich essen sollte, zu wenig. Also ich glaube, mir würde es wahnsinnig gut tun, regelmäßig meine Knochenbrühe zu trinken, zu essen. Ich bin dann eher Fan, es selber zu machen und es dauert aber so seine Zeit und dann bin ich dann am Ende auch wieder ein bisschen zu faul. Muss man ja auch ehrlich sein, so man kann nicht alles umsetzen im Leben. Deswegen habe ich dann einfach zu dem Kollagenpulver gegriffen, weil ich auch im Bekanntenkreis sehr viel Positives darüber gehört habe. Und es gibt ja auch, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es nur eine Studie ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Studienlage dazu. Ich tue mir halt schwer, unterwegs auf meine Unverträglichkeiten zu achten, weil ich niemanden zur Last fallen will. Nicht, weil ich mir selbst nicht zur Last fallen will, sondern weil man merkt halt bei Events und so weiter, wenn man auf seine Unverträglichkeiten achten muss. Man ist halt immer so der Outsider. Und ich habe, seitdem ich das supplementiere, gemerkt, so, okay, ich kann Gluten- und Milchprodukte essen, ohne dass ich Bauchschmerzen bekomme. Und das ist schon mal ein enormer Vorteil für mich gewesen.
Alex, lass uns in diesen Praxisteil mal mehr einsteigen. Und ehrlicherweise, so, wie kann ich epigenetische Ernährung in den Alltag integrieren? Wir haben jetzt viele Eckpunkte, glaube ich, angesprochen. Grobe Orientierungspunkte über vielfältige Ernährung, Mahlzeitenfrequenz, Essenspausen einzubauen. Ich fasse nur noch mal gerade so die so wichtige Aspekte zusammen. Nährstoffe für den Darm, da hattest du Kollagen und Kollagenpeptide halt mit erwähnt. Jetzt hast du eben, und deswegen kam ich gerade drauf, hast du eben gesagt, ich selbst bin eigentlich Fleischfresserin vom Körper und im Geiste anders. Jetzt wäre meine Frage und vielleicht auch für die Zuhörenden, woher weißt du das? Und ist das vielleicht der erste Punkt? Wie kann ich herausfinden, was passt dann individuell zu mir? Wie sollte meine epigenetische Ernährung aussehen?
Ja, da muss ich jetzt natürlich sagen, deswegen sage ich auch Ernährungstagebuch. Ich habe jahrelang meine Tage nicht bekommen. Und es war auch in der Zeit, wo ich mich schon gesund ernährt habe, muss man dazu sagen. Also ich wusste, was ich tue, als ich mich vegan ernährt habe. Aber ich habe meine Tage nicht bekommen. Das war zum einen, muss man jetzt dazu sagen, stressbedingt. Da gibt's ja eine tolle Podcast-Folge von dir, Red S. Also es hat auch tatsächlich damit zusammengehangen. Aber zum anderen hatte ich permanent Lust auf Wiener. Also ich kann das nicht, ich weiß nicht
warum. Wiener Würstchen.
Wiener Würstchen. Ganz schlimm. Und ich habe als Kind, ich habe keine Wiener gegessen. Ich hatte Lust auf Wiener, ich hatte Lust auf Leberwurst und ich hatte extreme Lust auf Eier. Und Eier habe ich dann so langsam wieder angefangen, aber man sagt ja immer so, Eier nicht mehr als dreimal am Tag. Okay, fair enough, natürlich auch drauf geachtet.
Dreimal am Tag oder dreimal?
Drei Eier am Tag.
Drei, ja, okay.
ich war bei Ärzten. Blutbilder abgenommen, alles Mögliche gemacht. Niemand konnte mir weiterhelfen, was meine Periode angeht. Und ich weiß noch, ich war bei einer Naturheilpraktikerin und die hat dann auch lauter Tests gemacht und hat mich dann mit Nährstoffen vollgepumpt, also gleich Vitaminspritzen. Das habe ich schon vor Jahren gemacht, jetzt ist es ja Trend. Und ich weiß noch, wie sie damals so beiläufig gemeint hatte, ja, mein Cholesterinspiegel ist zu niedrig. Und ich habe mir aber nichts dabei gedacht, weil wenn da niemand wirklich aktiv drauf eingeht, dachte ich mir, ja, super, niedriger Cholesterinspiegel ist ja klasse. Weil es
sagen doch alle.
Ja, richtig. Ja. Und irgendwann, ich hatte einen Unfall und war 3 Monate ausgenockt. Also ich hatte einen Beinbruch und ich habe mir gedacht, so in diesen 3 Monaten, wenn ich es nicht schaffe, meine Periode wiederzubekommen, dann bin ich lost. Also wirklich, da war ich so das war jetzt so mein Endgame. Und ich habe mich reingefuchst und gelesen, was geht, was könnte man machen. Und habe mich dann noch nährstoffreicher ernährt. Also immer wieder jeden Tag einen Green Smoothie. Und das Wichtigste, intuitive Ernährung. Also ich habe angefangen, das zu machen, was mein Körper mir sagt. Und dazu hat halt dann auch einfach meine Wiener gehört, eine Leberwurst gehört und Eier. Und ich weiß noch, also das klingt jetzt sehr extrem, aber in der Woche, bevor ich meine Periode bekommen habe, habe ich einfach an dem Wochenende 21 Eier gegessen. Jetzt nicht 21 Eier hinterher, sondern es war halt dann immer irgendwie in Pancakes, hier Rührei und so weiter und so fort. Und da habe ich als Schlussfolgerung tatsächlich gesehen, ich brauche diese tierischen Produkte zum einen B12, was ja in Leberwurst auch enthalten ist. Mir schmeckt zwar keine Leber, aber da ziehe ich es dann her, so mehr oder weniger. Und Cholesterin. Ich brauche cholesterinhaltige Lebensmittel. Und das hast du einmal im Ei, aber deswegen war für mich jetzt immer irgendwie das Paradebeispiel die Wiener, weil die Wiener ist halt gefühlt Cholesterin pur. Jetzt nicht so, dass ich es mir reinspachteln muss, aber mein Körper braucht es einfach. Cholesterin ist ja kein negativer Stoff im Körper. Cholesterin brauchen wir für die Hormonproduktion. Und bei mir war es halt einfach entgleist. Deswegen war ja auch mein Hormonhaushalt war komplett entgleist, weil ich mich nicht so ernährt habe, wie es mein Körper möchte. Und das ist dann so der Schlüsselfaktor für mich gewesen, so hey, halt dich nicht an die Regeln, die dir die Gesellschaft aufzeigt. Du darfst nicht mehr als 3 Eier pro Tag essen. Du Fleisch ist ungesund und so weiter. Nüsse sind gesund, deswegen konsumier sie jeden Tag. Sondern eigentlich musst du für dich selbst herausfinden, was passt.
Und es führt auch, also du würdest nicht sagen aktuell, dass es auf dem Markt irgendwie eine Testung gibt, wo man sagt, es gibt die und die, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, wo du sagst, nicht zu starr daran festhalten, aber so epigenetische Testung, wo man sagt, okay, genau so funktioniere ich und daran kann ich mich orientieren, das reicht nicht aus. Also ich verstehe jetzt quasi, so Step 1 ist eigentlich Eckpunkte einer epigenetischen Ernährung, vielleicht auch einer grundsätzlich gesunden Ernährung mit einzubauen, über die Punkte, die wir schon gesprochen haben. Und dann intuitiv zu beurteilen und auch zu schauen, was passiert, wenn ich einzelne Lebensmittel mit einbaue. Das heißt, ich muss mich wirklich mit Ernährung anfangen, auseinanderzusetzen. Das wäre schon
ja.
Schritt 1 bis 2.
Absolut. Quasi. Und eigentlich jetzt zum Thema epigenetische Ernährung, weil du sagst, das ist ja im Grunde genommen eine gesunde Ernährung. Ja, eine gesunde Ernährung mit einer wissenschaftlichen Basis. Also wir haben jetzt die Erklärung dafür, dass eine gesunde Ernährung positive Auswirkungen auf uns hat. Also am Ende des Tages ist ja eigentlich Epigenetik nur die Antwort auf all die Fragen, ist eine gesunde Ernährung wirklich gut oder kann ich mich auch mit Schmarrn ernähren? So, weil Hauptsache Energie. Das ist ja ganz oft die Aussage von Menschen, die keine Lust auf eine gesunde Ernährung haben. Naja, aber ich esse doch. Das ist doch Energie. Mein Körper braucht ja nur Energie. Nein, mein Körper braucht die Bausteine, um eine wirklich nachhaltige Energie zu schaffen und eine nachhaltige Gesundheit zu schaffen. Und das verwechseln viele Leute. Und Epigenetik ist jetzt eigentlich nur der Beleg dafür, dass das stimmt, dass eine gesunde Ernährung was auf unserem Körper macht.
Dass es Auswirkungen hat auf den gesamten Organismus. Exakt. Stoffwechselseitig, Hormonproduktion, Neurotransmitter, die produziert werden, Stimmung, all das, Schlafverhalten. Das heißt, genau, ich habe es jetzt synonym schon dafür verwendet, gesunde Ernährung, aber das wäre quasi das, was wir in der epigenetischen Ernährung mitfinden können. Wir einen die Dinge darunter, quasi haben wir Auswirkungen, wie unsere Gene abgespielt werden und dementsprechend positiven Gesundheitsoutcome,
ja,
der sich daraus
auch
entwickelt.
Auch für die folgenden Generationen.
Lass uns bei den Praxisnahen weiterteilen. Viele sagen, du hast es eben auch schon angedeutet und du hast eigentlich auch schon so ein bisschen spielerisch gesagt, so, es ist ja auch nicht möglich, immer zu kochen. Aber viele sagen so, ich habe keine Zeit. Wenn wir jetzt beispielsweise sprechen über eine vielfältige, möglichst natürliche Ernährung und keine verarbeiteten Lebensmittel, ja, ergo, das kriege ich so nicht im Supermarkt. Also doch, die Lebensmittel schon, aber die Zubereitung bleibt bei einem selbst. Was entgegnest du Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, jeden Tag frisch zu kochen?
Ich verstehe dich. Aber, also man muss ja wirklich sagen, wenn man einen Vollzeitjob hat, 9-to-5, es ist wirklich anstrengend, am Abend nach Hause zu kommen und sich noch aufzuraffen und zu kochen. Unsere Antwort ist zum Beispiel unsere Epifood-App. Da findest du ganz einfache Rezepte, die kannst du individuell an dich anpassen. Du kannst deine Vorlieben angeben und wir zeigen dir gesunde, einfache Rezepte. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, es ist auch mal okay, wenn man sich ein Fertigprodukt liefern lässt. Also ich will da jetzt keine bestimmten Unternehmen, aber der Markt tut ja auch was. Also es ist jetzt nicht nur so, dass der Markt nur Schlechtes mit sich bringt, sondern der Markt wächst ja auch mit. Und es gibt zum Beispiel auch schockgefrostete Gerichte, die keine Konservierungsstoffe enthalten, die bunt sind, die ein ausgeglichenes Nährstoffprofil haben und Gemüse en masse enthalten. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Prozess des Kochens und zu Hause essen und der Prozess des Obst und Gemüse anfassen schon ein Schritt der Verdauung ist. Also wenn wir schon anfangen, uns selber darauf zu konzentrieren, uns die Zeit nehmen, dann ist das Nonplusultra. Wir wissen, was wir essen. Potenziell können wir auch noch intuitiv entscheiden, oh, heute habe ich doch noch Lust auf Bohnen. Ich sage jetzt mal Bohnen, weil das passiert bei Feli und mir ganz oft, dass wir dann in unserer Showküche stehen, unser Mittagessen machen und dann so, eigentlich haben wir noch Lust auf Bohnen und dann kippen wir die auch noch mit rein. Und du kannst da nochmal viel besser entscheiden, was ich jetzt eigentlich möchte. Und es schmeckt ja auch besser. Also Geschmack ist einfach wahnsinnig wichtig. Wenn ich aber einen Tipp gebe, und das setze ich auch in meinem Alltag um, ist sowas wie Meal Prep oder Ingredient Prep. Da ist man halt dann einfach mal einen Tag in der Küche und man bereitet Sachen zu. Man kann auch einfach die Zutaten, das ist quasi der Ingredient Prep, zubereiten. Man sagt so, hey, man schneidet schon mal die Gurken klein, die Karotten klein, dass man am Abend nur noch nach Hause kommt und entweder alles für einen Curry zusammenmischt oder für einen Salat zusammenmischt. Oder man hat sein Meal Prep vorbereitet. Das heißt also, man stellt das, was man vorbereitet hat, einfach in den Ofen rein und erhitzt es nochmal. Oder man halt sich kalte Salate zubereitet. Das ist tatsächlich ein Tipp, dass man sich quasi an dem Tag, wo man die Zeit dafür hat, sie auch dafür nutzt. Natürlich gezielt arbeite, damit es nicht den ganzen Tag mit in Anspruch nimmt. Und vielleicht auch einfach mit Partnern zusammenarbeitet, mit Freunden zusammenarbeitet. Ich habe das jetzt schon oft gehört, die einfach so ein Meal Prep Sharing machen. Der eine bereitet das vor, der andere bereitet das vor und dann wird im Büro getauscht. Vor allem, wenn man im Büro arbeitet. Ich finde das total süß. Und ich glaube, was auch super, super wichtig ist, vor allem, wenn man eine Naschkatze ist, dass man sich süße Sachen vorbereitet. Also wenn man es nicht schafft, seine Gerichte vorzubereiten, dass man wenigstens seine Sweet Cravings mit was Selbstgemachten, das kann jetzt auch ein Copycat von einem originalen Riegel sein. Also ich glaube, bestes Beispiel ist Snickers. Ich glaube, jeder kennt Snickers. Ja. Und ich glaube, so eine perfekte Alternative ist Metholdatteln mit Erdnussmus, ein paar Kakaonips oder eine dunkle Schokolade mit rein. Und das erfüllt den süßen Zahn genauso wie jetzt das Original. Nur, dass man eben noch Nährstoffe mit drin hat und weiß, was es für Produkte sind, die da mit drin sind.
Also, mal so an den Eckpunkten, die Problemstellung, die viele haben, ist, ich habe keine Zeit. Das heißt, da ist ein Punkt, da sagst du zu Recht, verstehe ich total. Aber wir müssen eigentlich sagen, auch hier würde ich auch wieder das evolutionäre Perspektive nochmal einnehmen. Es gehört schon mit dazu. Also wir sollten uns für Nahrung, Ernährung schon Zeit nehmen. Und gerade wenn ich dazu neige, Verdauungsprobleme zu entwickeln. Ich finde diesen Punkt sehr, sehr wichtig. Der Verdauungsprozess beginnt schon in der Vorbereitung. Also wenn ich in der Küche stehe, auch das Sättigungsverhalten, viele kennen das, die häufiger kochen, die sagen, ich fange an, hungrig zu kochen und koche vielleicht auch mehr und merke dann plötzlich, so hoch ist mein Hunger gar nicht mehr, weil der Stoffwechsel natürlich mit darauf reagiert, Verdauungsenzyme produziert werden und so weiter. Also es ist ein Prozess und der gehört mit dazu. Also die Zeit sollte man sich schon nehmen, mindestens mal. Häufig ist es, oder für viele ist es einfacher, vom Problem her zu denken, dass man sagt, wenn ich Beschwerden habe, dann sollte ich das als Teil mit integrieren. Aber für auch hier nachhaltige Gesundheit macht es durchaus Sinn, sich kontinuierlich Zeit dafür zu nehmen. So, Zeit ist das eine. Vorbereitung ist auch ein Zeitfaktor mit dabei. Da sagst du, Meal Prep gehört auf jeden Fall mit dazu.
Kein Muss. Also es gibt genügend Leute, die haben wirklich die Muße, am Abend in der Küche zu stehen und zu kochen. Für die ist das einfach auch runterkommen. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber es gibt halt auch Leute, die kommen am Abend nach Hause und müssen sich schlimmstenfalls noch um die Hausaufgaben ihres Kindes kümmern. So, ja. Einfach da sich auch noch drum kümmern. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass man sich dann reinstresst beim Kochen. Und deswegen da irgendwie schauen, dass man eine Arbeitsteilung schafft. Aber natürlich ist das Nonplusultra ist, wenn man es wirklich schafft, sich die Sachen selbst zubereiten. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in der Kantine ist, dass man halt schaut so, man nimmt jetzt das, wo man weiß, was drin ist, das schmecken könnte und jetzt nicht irgendwie alles aufeinander, hier Hollandaise-Soße da, hier noch ein Schnitzel hier, wo man gar nicht weiß, was ist eigentlich alles in der Panade drin, sondern da einfach auch so ein bisschen dieses Clean Eating, wie es ja viele nennen, einfach zu schauen, dass man weiß, welche Zutaten jetzt auf meinem Teller sind.
So, und dann fällt mir noch ein Punkt ein, das ist die Kreativität, der Einfallsreichtum. Dem habt ihr euch ja angenommen mit Epifood. Also es ist nicht nur ursprünglich ein Kochbuch entstanden, sondern es gibt eine App, die ihr anbietet, um dieser Kreativität eine Möglichkeit zu geben, Ausdruck zu finden oder Ideen, die es vielleicht auch schon gibt, Lebensmittelkombinationen, die geeignet werden, in Rezepte zusammenzufassen. Und du sagtest, es müssen einfache Rezepte sein.
Ja, also man muss jetzt dazu sagen, wir haben unser Kochbuch geschrieben und leider ist damals der Verleger verstorben. Also das ging auch Schlag auf Schlag, der war total begeistert. Und dann standen wir mit dem Kochbuch da und haben uns gefragt, schmeckt das eigentlich? Und haben ein Catering gestartet. Also wir haben eine Anfrage bekommen, 250 Leute, jugendlich, naiv, haben wir gesagt, klar machen wir das, haben uns in diese ganzen IHK-Verordnungen reingefuchst und das kam richtig gut an. Und dann haben wir eigentlich ein Catering auf Basis dieses Konzepts gehabt. Also wir waren sehr Instagrammable, nenne ich es mal. Deswegen waren wir dann auch viel auf so Influencer-Events unterwegs. Und es war halt gleichzeitig auch noch healthy. Also es war quasi Win-Win für alle. Und dann haben wir Corona-bedingt, konnten wir unser Catering nicht mehr fortführen und haben uns dann auf Social Media konzentriert und haben da eben angefangen, immer mehr Rezepte zu zeigen auf Instagram und so weiter. Und haben dann gesagt so, hey, wir wollen eigentlich unsere eigene Welt bündeln. Und das haben wir in unserer App geschaffen. Das sind all unsere Rezepte, aber auch von der Website haben wir noch Blogposts und unsere Podcast-Zusammenfassungen bei unserem Podcast, ähnlich wie deinen, unterhalten wir uns mit Experten aus dem Bereich der Medizin und Wissenschaft. Und diese App ist auch bis dato noch kostenfrei, weil wir der Meinung sind, gesunde Ernährung sollte für jeden kostenfrei möglich sein. Also geben wir da einfach die Inspiration weiter und möchten dann auch für jeden das so einfach machen im Sinne von Unverträglichkeiten schränken ja oftmals ein. Das ist die meiste Frage, die wir bekommen. Ich war beim Arzt, ich darf kein Gluten mehr essen. Was kann ich denn jetzt noch essen? Deswegen kann man unsere App Vorlieben angeben. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Gluten verzichten möchte oder auf Milchprodukte verzichten möchte oder auf Nüsse, dann geben wir im Rezept Vorschläge, wie man das auswechseln kann. Also das ist ja möglich. Nur weil ich jetzt kein Gluten essen kann, heißt jetzt nicht, dass ich Pasta à la Vodka nicht essen kann, sondern ich nehme dann einfach glutenfrei Pasta. Also manchmal sind so simple Sachen, auf die halt man im Eifer des Gefechts nicht kommt.
Und das heißt, gib uns mal einen Einblick, wie viele Rezepte habt ihr zur Verfügung?
Als wir die App gestartet haben, waren es über 700. Sind jetzt bestimmt schon so auf jeden Fall über 800, wenn nicht sogar schon an die 1000.
Und immer mit der Möglichkeit, es gibt Alternativen, wenn es gewisse Unverträglichkeiten geben sollte. Was sind so Dinge, die auf jeden Fall, also Gluten hast du schon gesagt, was kann ich noch mit einstellen, was kann ich noch mit verändern?
Nüsse. Also ganz kurz noch, alle kann man natürlich nicht auswechseln, weil wenn wir jetzt ein Steakgericht haben, dann werde ich doch auf gar keinen Fall veganes Steak hinschreiben, weil das ist, sorry. Okay. Also da haben wir den das passt nicht mehr.
Ja.
Aber vor allem eben sowas wie Nüsse, wenn man jetzt sagt, so Erdnüsse zum Beispiel, was gibt es da für Alternativen? Natürlich andere Nüsse, genauso wie bei Nussmus. Ganz viele vegane Sachen sind zum Beispiel mit Nussmus. Wer jetzt keine Nüsse verträgt, kann auch Samen gehen. Also sowas wie Sesammus oder Sonnenblumenkernmus. Ich müsste jetzt einmal ganz kurz in die App reinschauen.
Ja, ja, klar.
Mein Profil, dann kann ich hier meine Vorlieben angeben. Ohne Schalenfrüchte, Nüsse, also sowas wie die Erzeugnisse, da werden dann Sachen als Alternative angegeben. Ohne Sellerie, gut, ist simpel, lass einfach Sellerie weg. Außer es ist jetzt komplett auf Sellerie basiertes Rezept. Senf ist ja auch bei vielen was. Dann Soja, viele Leute möchten kein Soja essen, was man da als Alternative machen könnte. Laktose, vegan, alkoholfrei, auch wichtiges Thema. Es gibt einfach Leute, die möchten sich alkoholfrei ernähren. Also auch in der Ernährung, sagen wir es mal so. Kokos. Das kennen vielleicht wenige, aber Feli, meine Geschäftspartnerin, hat eine Kokosallergie. Wissen viele vielleicht gar nicht, dass sie das haben, wenn sie irgendwie mit Haut auf irgendwas reagieren. Denn eben ohne Milch, ohne Fisch, ohne Eier.
Okay, das heißt, ich habe eine Vielzahl an Möglichkeiten, individuell die Dinge anzupassen. Ich fasse da nochmal zusammen. Grundlegende Elemente der epigenetischen Ernährung zu integrieren, über ein individuell geführtes Ernährungstagebuch Informationen herauszufinden, dem vielleicht auch intuitiv nachzugehen, auf was habe ich Lust, welche Bedürfnisse habe ich. Und dann das Thema der praktischen Umsetzung. Ja, Zubereitung gehört mit dazu. Meal Prep ist eine Möglichkeit. Und wenn ich nicht so kreativ bin, kann ich auf eure Rezepte beispielsweise mit zurückgreifen in dieser kostenfreien App. Gibt es noch andere Punkte, um es, also du hast eben auch so die Snacks, wenn dann doch mal irgendwie so Süß-Cravings oder sowas mitbestehen. Gibt es noch andere Tipps für den Alltag, die du unseren Zuhörenden auf jeden Fall noch mitgeben möchtest?
Ja, es gibt einen Tipp und den vergessen wir ganz viel und das ist der zur Ruhe kommen. Ich sage das auch ganz oft, bevor man erstmal isst, sollte man, also früher war es das Tischgebet, wo man ganz kurz mal in sich gegangen ist. Heute machen wir das gar nicht mehr. Es wird ganz schnell in sich reingeschlungen. Ich glaube, das ist wichtig, einfach mal wieder in sich reinzufühlen. So esoterisch das auch klingen mag, es ist wahnsinnig gesund, in sich reinzufühlen. Für viele klingt es sehr esoterisch, muss man jetzt dazu sagen, aber ist es gar nicht. Es ist, macht absolut Sinn. Man weiß ja auch, dass Atmung einfach einen Effekt auf unsere Gesundheit hat. Und es ist auch einfach in sich reinfühlen und nochmal klar werden, habe ich jetzt gerade Hunger? Oder ist es jetzt gerade nur, weil es 12 Uhr ist und es Zeit wäre zu essen? Oder ich bin gestresst, habe ich Hunger oder habe ich keinen Hunger? Viele Leute, die sagen ja mittags, da brauche ich gar nichts essen, weil sie da einfach total unter Adrenalin stehen, weil sie gerade irgendeinen Task haben, den sie erledigen müssen. Und da einfach mal wieder zu horchen, vielleicht habe ich doch Hunger und brauche jetzt Energie, damit ich am Abend nicht in eine Fressattacke verfalle. Also ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Faktor, mal wieder mehr auf sich zu hören und auch in der Zeit, wo man isst, jegliche elektronischen Devices weg. Vielleicht auch einfach mal alleine essen und auf sich konzentrieren. So.
Ja. Ich glaube, das ist ein hervorragender Tipp. Sowohl in der, wie du schon sagst, so in sich reinzuhören, habe ich Hunger, ja oder nein. Das beide Richtungen sind wichtig herauszufinden.
Ja.
Und das mal unabhängig der Zeit zu sehen, sondern auch hier das individuelle Bedürfnis mit herauszufinden. Und das finde ich ganz schön, was du sagtest, was früher das Tischgebet war, das könnte man durch eine gute Atemübung auch ersetzen,
ja,
um zur Ruhe zu kommen, den Parasympathikus zu aktivieren und dann erst mit dem Essen zu starten. Also das moderne Tischgebet für die, die eher atheistisch unterwegs sind, dürfen gerne eine Atemtechnik zur Stimulation des Parasympathikus verwenden, finde ich gut. Lass uns über einen Punkt noch sprechen, nämlich wenn du hast eben Kinder auch schon mal mit angesprochen. Wie bekomme ich das hin, eine epigenetische Ernährung, die ja sicherlich für Kinder genauso geeignet ist, zu integrieren oder ihnen näher zu bringen, ohne Kinder dabei zu missionieren oder nur zu verbieten oder genau das Gegenteil zu erzeugen, nämlich wenn Kinder alles verboten bekommen und sie dann mal irgendwann aushäusig unterwegs sind, dann wird reingespachtelt, was nur so möglich ist.
Absolut.
Was wären da deine Tipps oder Möglichkeiten? Was könntest du da Eltern mitgeben?
Gesunde Ernährung nicht thematisieren, einfach machen. Ich glaube, das ist das einer der wichtigsten Dinge ist, dass man nicht seinen Kindern oder ich kann es jetzt aus dem Blickfeld, ich habe selber noch keine Kinder, aber ich habe meinen Neffen noch teilweise miterzogen. Und sobald thematisiert wird, das ist was Gesundes, war sofort eine Abschreckreaktion. Also bis heute, wenn etwas normal aussieht und ich sitze am Tisch, mittlerweile ist er schon alt, ist es Bio. Also wirklich so, es muss nur Bio-Siegel haben, was ja absolut kein Qualitätsgütesiegel für Geschmack ist.
Nein.
Nee, das esse ich nicht. Also es ist wirklich so, dass es dieses gesund ist nicht cool. weil eben auf Social Media und so weiter Fast Food, die ganzen Softdrinks und so weiter, Energy Drinks, das ist cool. Deswegen würde ich so, ich glaube, ein wichtiger Faktor, gesunde Ernährung einfach so wenig wie möglich thematisieren am Essenstisch, sondern einfach machen. Und wenn wir jetzt von ganz kleinen Kindern sprechen, die essen eh schon automatisch intuitiv. Ich glaube, die sind ja noch so ein bisschen unbescholten von der ganzen Außenwelt, dass sie noch relativ intuitiv essen können. Und ganz wichtig, Süßigkeiten nie als Belohnung betiteln. Sondern Süßigkeiten können mal eine Nachspeise sein. So, hey, ich finde, gegen eine süße Nachspeise sollte nichts sprechen. Wir sagen auch immer, wenn du deine Tiramisu beim Italiener essen willst nach dem Essen, dann isst sie, aber isst sie bewusst. Also es ist halt eine bewusste Süßspeise, ein bewusster Genuss. Und genauso sollte das auch weitergegeben werden, dass Süßigkeiten kein Snack für zwischendrin sind, keine Belohnung sind, sondern vielleicht auch einfach mal so ein Soulfood. So, das kann man sich jetzt mal gönnen nach dem Essen, seine Zitronencreme oder sein Pudding oder was es auch immer gibt. Und ich glaube, was mir tatsächlich immer geholfen hat, das ist so ein kleiner Tipp, ist so, ach, das ist das Lieblingsessen von deinem Superhero. Hier, das ist das Lieblingsessen von Spider-Man. Also das ist jetzt natürlich so slightly manipulativ, aber es hat bei mir als Kind immer funktioniert und das habe ich auch bei meinem Neffen angewendet, wenn so wirklich das Kind komplett abgeschreckt war von Farbe und Co., weil ganz oft ist es ja die Farbe, die auch tatsächlich abschreckt, habe ich dann trotzdem immer so, woher kommt denn dieser Popeye? Gedanke. So Popeye wurde erfunden, dass Kinder Spinat essen. Ich finde, das ist auch noch so ein kleiner Tipp. Und natürlich, was wichtig ist, nur weil es uns schmeckt, heißt es nicht, dass es Kindern schmeckt. Vor allem intensive Aromen, wie zum Beispiel intensiver Ingwer oder Koriander und Co., schmeckt vielen Kindern einfach nicht. Und das darf man Kindern auch nicht aufzwingen. Da vielleicht auch einfach darauf achten, dass man, so gesund die Ernährung auch ist, mit den Gewürzen bei Kindern aufpasst. Dass da einfach nicht zu viel des Guten drin ist, dass man zu bunt schon kreiert, aber jetzt nicht unbedingt intensive Aromen integriert.
Sehr, sehr gute Tipps. Und ich ergänze noch einen mit dazu. Das ist nämlich, wenn man sowieso sich mehr mit der eigenen Ernährung auseinandersetzt, dann kann man Kinder da gerne mit dazu holen. Also das gemeinsame Kochen, das ist bei uns etwas, was, also wo ich mich eher mit ranhalten muss, aber meine Tochter da sehr intensiv mit dabei ist. Und es ist schon interessant zu sehen, ob ein Essen eben zubereitet wird und hingestellt wird oder ob man selbst dran beteiligt war. Und auch vielleicht schon zwischendrin etwas probiert hat.
Absolut.
Und dann eher, und ich finde es sehr gut, diesen Punkt, den du sagst, so klar, wenn ich Lebensmittel stigmatisiere in gute und schlechte, in ungesunde und gesunde Lebensmittel, dann funktioniert es nicht. Aber wenn das natürlich eine epigenetische Ernährung der Speiseplan ist, der zu Hause gegessen wird und man sich hier viele Sachen aussuchen kann und neue Dinge und mit euren Rezepten auch wirklich neue Gerichte probieren kann, dann hat man, glaube ich, eine gute Möglichkeit, auch die Kinder mitzunehmen bei dem Thema Ernährung.
Absolut.
Ein super spannender Einblick, lieber Alex, den du uns heute geboten hast in die epigenetische Ernährung, worum es dabei geht, welche Eckpunkte quasi für alle gelten, welche individuellen Unterschiede es gibt und wie man vorgehen kann und natürlich, welche praktischen Möglichkeiten es im Alltag gibt, es umzusetzen. epifood.de, wir verlinken das auf jeden Fall nochmal mit in den Shownotes. Die App, die du erwähnt hast, ist kostenfrei, also bitte unbedingt runterladen und reinschauen. Da hat man doch auf jeden Fall etwas für die nächste Zeit. Bei der Anzahl an Rezepten ist auf jeden Fall genügend mit dabei. Und dann danke ich dir sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle mal wiedersehen.
Danke euch für die Zeit und dass wir über uns sprechen durften und auch mal ein paar Mythen wieder wegscheuchen konnten.
Sehr gut. Vielen Dank.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.